Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zu Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zum Podcast Work Life Rebels. Heute, wie ihr hört, mit angeschlagener Stimme, aber das ist natürlich auch so richtig rebellisch und authentisch, deswegen muss das auch mal sein. Ich freue mich sehr, dass ich heute Susanne hier habe. Hallo. Susanne. Susanne, du bist eine richtig gute Freundin von mir und ich darf mal sagen, Mütterfreundschaften fallen mir schwer. Deswegen ist das was Besonderes, dass wir uns gut verstehen. Und du arbeitest im Bereich der Logistik und kommst auch hier aus der Gegend. Und ich finde es wichtig, mal verschiedene Blickwinkel in den Podcast zu bringen. Deswegen habe ich dich gefragt, ob du mitmachen möchtest.
Ja, gerne.
Das freut mich. Damit die Gäste so ein bisschen ein Bild von dir kriegen und verstehen, wen sie da vor dir haben, würde ich am Anfang mit den Schnellfeuerfragen loslegen und bin ganz gespannt auf die Antworten.
Ja, ich auch.
Was vereinbarst du denn in deinem Leben?
Ich vereinbare in meinem Leben meine Familie, meine Kinder, mein Berufsleben und im besten Fall auch noch mein eigenes Privatleben, meine eigenen Interessen, die als Mutter ja irgendwie immer zu kurz kommen.
So fühlt sich das an und so ist das in der Realität irgendwie auch. Ja. Wie teilst du dir denn die Care-Arbeit?
Ja, eigentlich macht mein Mann da tatsächlich relativ gut mit. Also wir haben jetzt heute nochmal besprochen, dass wir uns zum Beispiel das Bringen und Abholen der Kinder 50-50 aufteilen. Ja, sonst macht er eigentlich auch relativ gut viel mit im Haushalt. Aber ich habe das Gefühl, die ganze Organisation, das ganze Denken, was dahinter steht, das bleibt tatsächlich noch relativ viel an mir hängen, weil es auch einfach so unsichtbar ist.
Das ist klassisch beim Mental Load.
Genau, es kann niemand in meinen Kopf gucken und er kann das auch nicht. Und das macht die ganze Sache ein bisschen kompliziert. Aber wenn ich ihn dann auf einige Sachen hinweise, dann springt er ganz gut ein.
Ja, aber das ist das Klassische, er unterstützt. Dabei sollte es ja irgendwie, oder im Ideal, wenn man von der 50-50-Aufteilung ausgeht, hat jeder ja auch einen Teil dieses Mental Loads, also dieser gedanklichen Arbeit. Was muss ich wie wann machen, der Planung und der Abstimmung?
Genau, und bei uns ist es so quasi, die Organisation mache ich und die Ausführung, da unterstützt er.
Das heißt, traust du dich das in Prozenten zu sagen?
Ich würde sagen, so Organisation, Nachdenken sind bei mir so 75-80%. Und bei dem, ja, was er so tut, wie er unterstützt, würde ich sagen, da sind wir schon, ja, vielleicht ich so 60, eher 40%.
Ja, dann kommt man gemittelt auf irgendwie so 70-30.
Ja, ungefähr, würde ich sagen.
Ich finde das immer ganz spannend, mal so ein Label dran zu kleben.
Ja.
Damit man am Anfang schon ein Gefühl dafür bekommt, wie man da so vor sich hat, wie viel Verantwortung du hast, wie viele Aufgaben du handeln musst.
Ja, und ich habe es jetzt gerade auch wieder festgestellt, also unser großer Sohn ist jetzt gerade in die Schule gekommen und jetzt haben wir also Schule zu organisieren und Kita zu organisieren. Das sind jetzt nochmal, ja, da ist jetzt nochmal ordentlich was dazugekommen. Ja, nochmal neuer Lebensabschnitt, man muss sich wieder neu finden. Es ist im Moment, ja, wir sind in der Findungsphase, es ist noch ein bisschen schwierig, wir sind noch nicht so ganz im Tritt, aber es wird.
Das klingt doch erstmal gut. Was gefällt dir denn am meisten an deinem Job?
An meinem aktuellen Job gefällt mir am meisten die Flexibilität. Das hatte ich in meinem vorherigen Job nicht. Und tatsächlich habe ich ganz tolle Kollegen. Also wir haben eine wirklich gute Gemeinschaft da und ich fühle mich da einfach grundsätzlich wohl.
Das ist schön. Das ist auch was ich häufig höre. So gekommen wegen des Jobs, geblieben wegen der Kollegen. Das,
ja, ist häufig also so. Ich habe jetzt auch schon öfter gehört, auf nette Kollegen hat man keinen Anspruch. Und ich habe es auch schon mehrfach jetzt mitbekommen, man hat den Job gewechselt und dachte, der Job ist es. Und dann hat das mit den Kollegen oder mit dem Vorgesetzten nicht gepasst. Und dann, ja, hält einen da auch dann nichts mehr irgendwie. Also dann kann man da auch viel Geld verdienen, aber wenn man da unglücklich ist, ist das nicht gut.
Hat keiner was davon, genau. Es geht mir viel um Tipps rund um Vereinbarkeit. Deswegen am Anfang vielleicht mal so die Frage, was war denn der schlechteste Tipp rund um Vereinbarkeit, den du je bekommen hast?
Das ist eine schwierige Frage. Der schlechteste Tipp. Also ich finde es immer schwierig, also ich informiere mich ganz viel und lese irgendwelche Internetforen und Blogs und höre Podcasts und lese irgendwelche Ratgeber. Und ich finde, diesen Ratgebern klingt das immer so, also erstmal, als wäre das alles so einfach, als wäre man irgendwie als Elternteil so ein Übermensch, der keine eigenen Gefühle hat. Und ja, wenn ich dann irgendwie lese, ja, sie müssen da ganz entspannt bleiben und sie müssen das Kind begleiten, dann klingt das, als wäre das total einfach. Und da steht aber nirgendwo, ach so, sie sind dann aber in einer Stresssituation und bei ihnen kochen auch die Gefühle hoch und dann gehen bei ihnen die Hormone los und dann kriegen sie Adrenalinkick und keine Ahnung was und ihre Laune ist direkt schon im Keller und sie haben vielleicht auch noch Hunger und sie müssen auf die Toilette, aber bleiben sie einfach ganz ruhig. Sie müssen das Kind co-regulieren und ja, das ist immer so geschrieben, als ja, wäre das so einfach, diese ganzen Tipps zu befolgen und dass da aber im Prinzip eigene Emotionen und ein paar andere Fakten noch dazukommen, das wird immer irgendwie ausgeblendet. Also ich hatte tatsächlich so eine Situation mit meinem Kind, dass ich dann oder auch gedacht habe, wirklich, oh, das habe ich richtig, richtig toll gemacht, ich habe richtig toll reagiert, ich habe das genau nach Lehrbuch gemacht und das Kind hat nicht nach Lehrbuch gemacht, sondern ist einfach weiter eskaliert. Und ich dachte mir, wie kann das sein? Weil ich habe doch jetzt hier ganz toll korreguliert und ich habe gesagt, ich verstehe dich, das ist total blöd. Ja. Und dann dachte ich, die Sache wäre durch, weil in den Ratgebern klingt das dann auch immer so, als wäre diese Situation dann damit abgeschlossen. War sie aber nicht.
Ja. So. Das ist wirklich eine gute Beobachtung. Die Realität ist häufig eine andere und es braucht ganz, ganz viele Situationen und ganz viele verschiedene Quellen von Informationen, um eben auch ein realistischeres Bild zu bekommen, was einen erwartet und was man wirklich machen kann.
Ja, und ich finde einfach dieses, da haben, glaube ich, ganz viele Leute die Realität einfach ausgeblendet. Also es ist mir schon klar, dass ich natürlich, wenn es um die Kinder geht, ruhig bleiben soll und ja, versuchen, die auch durch so einen Wutanfall zu begleiten. Aber dass ich auch meine eigenen Emotionen dann da irgendwie mit reinbringe, ich kann die ja nicht abstellen. Und das ist das, was es irgendwie schwierig macht.
Ja.
Dass man eben Einflüsse ja von außen hat, die aber in diesen ganzen Szenarien einfach nicht benannt werden.
Ja.
Genau.
Und am Ende ist jedes Kind unterschiedlich.
Das kommt auch hinzu. Und jedes Elternteil ist auch unterschiedlich. Mhm. Ich mache manche Sachen anders als mein Mann. Ich mache anders die Sachen als meine Mutter. Ich mache die Sachen anders als du. Ja, so hat auch jeder seinen eigenen Stil irgendwie. Und ja, also das war mir dann irgendwie alles so ein bisschen zu 0815. Zu sehr, ja, irgendwie
so ein Rezept, ne?
Ja.
Das halt irgendwie bei jedem dann ein anderes Ergebnis bringt.
Genau.
Mhm. Wer ist denn quasi im Positiven dein Vorbild?
Wer ist mein Vorbild? Tatsächlich, glaube ich, versuche ich mir das gar nicht mehr so, ja, anzunehmen, Vorbilder zu haben. Also ich habe festgestellt, dass wenn ich versuche, die Sachen so zu machen, wie die Gesellschaft es möchte, wie die anderen Mütter es möchten, wie andere Eltern es möchten, wie meine Mutter vielleicht auch Sachen von mir gerne möchte, dass mich das einfach unglaublich unter Druck setzt und dass ich jetzt einfach versuche, es so zu machen, wie ich es für richtig halte und so, wie es für uns auf unsere Familie passt.
Mhm. Du schaffst dir quasi deine Vorbilder selbst und suchst dir das so raus,
wie es zu dir passt. Ich habe lange versucht, mich irgendwie anzupassen und ich habe lange das Gefühl gehabt, dass Leute Erwartungen an mich haben, die ich erfüllen möchte, um dann festzustellen, dass das irgendwie mit mir nicht gepasst hat, mit uns als Familie nicht gepasst hat, mit meinen Kindern nicht gepasst hat und mich das eigentlich nur gestresst hat. Und mich das schlussendlich irgendwie auch unglücklich gemacht hat, weil ich konnte das ja nicht erfüllen. Also in dem Moment, wo ich einem Vorbild hinterher eifere, lege ich mir ja selber die Messlatte wieder so hoch, um sie dann nicht erfüllen zu können. Und deswegen denke ich mir einfach, ich mache das einfach nicht mehr.
Ja. Oder es besteht zumindest die Gefahr, weil es ist schon ein Unterschied noch zwischen Erwartungshaltung und einem positiven Vorbild, aber ich gebe dir recht, gerade wenn man so die Instagram-Mütter sieht oder die irgendwie in die Kita zum Fest noch zwei Kuchen mitbringen und fragen, ob sie nicht noch was machen können, dass es einem schwerfällt, dann noch klarzukommen.
Ja, also ich bin die Mutter, die in die Kita einfach die zwei Päckchen Apfelsaft spendet, weil sie keine Lust hat, noch den
ich bringe Wiener Würstchen mit
dritten Kuchen zu backen. Während meiner Freizeit, abends, wenn ich eigentlich Feierabend habe.
Ja. Und den Kindern macht das nichts, ne? Also die Wiener Würstchen aus der Packung gehen zum Beispiel wirklich gut. Die sind sehr begehrt bei den Kindern.
Habe ich auch schon gemacht. Ich bringe auch gerne Bockwürstchen mit.
Ja, das war so der Rapid-Fire-Teil. Also die Chance, dich so ein bisschen kennenzulernen. Jetzt ist natürlich noch Raum, um mehr über dich und deine Geschichte zu erfahren. Und deswegen vielleicht wirklich mal der große Bogen. Wie bist du denn zu dem Thema Vereinbarkeit gekommen? Und was mich bei dir ganz besonders interessiert, wie hast du es denn für dich jetzt auch so eingerichtet, dass du eine gute Balance zwischen Kindern und Karriere hast? Denn du hast da ja ein bisschen was erlebt, könnte man sagen.
Ja, das ist richtig. Ich bin jetzt in dem Job, den ich jetzt aktuell habe, seit circa 2 Jahren. Und davor war ich bei einer Firma beschäftigt, die mich während meiner Elternzeit gekündigt hat.
Mhm. Während der Elternzeit, muss man dazu sagen. Ja. Also offiziell ist das verboten. Mhm. Erlaubt der Gesetzgeber gar nicht. Aber passiert offensichtlich trotzdem.
Passiert trotzdem. Und es war auch für mich eigentlich ohne Vorwarnung.
Mhm.
Und ja, die ganze Erfahrung rund um diese Kündigung war unschön. Ich glaube jetzt aber so im Nachhinein, dass das eigentlich das Beste war, was mir zu dem Zeitpunkt dann passieren konnte, weil das für mich so der Startschuss war, quasi wieder neu anzufangen und nach vorne zu gucken. Mhm. Also ich war da an einem ziemlichen Tiefpunkt angekommen und ja, seitdem geht es eigentlich nur noch bergauf.
Mhm.
Oder zumindest nicht mehr runter, um es mal so zu sagen.
Ja.
Ja, und jetzt bin ich in der neuen Firma, bin da sehr zufrieden. Ich arbeite sogar tatsächlich mehr als in der alten Firma, stundenmäßig.
Mhm.
Aber es ist für mich wesentlich einfacher, weil es einfach viel flexibler ist. Also das ist was ich festgestellt habe, wenn man Familie und Berufsleben vereinbaren will. Es geht immer darum, dass es irgendwie flexibel sein muss. Ja. Weil es ist immer irgendwie was, dass die Kinder mal krank sind, dass irgendwie Schließtage sind bei Schule, bei Kita, dass Ferien sind, wo teilweise Betreuung ist, teilweise nicht. Und ja, da habe ich jetzt einfach einen Arbeitgeber gefunden, der auch wirklich damit auch wirbt, dass sie familienfreundlich sind, dass sie flexibel sind, dass sie da flexible Modelle, Arbeitszeitenmodelle anbieten können. Und das war der Grund, mich da zu bewerben. Und tatsächlich ist das eigentlich komplett so erfüllt worden, wie die das auch vorher so gesagt haben.
Mhm.
Und ja, deswegen bin ich jetzt wirklich, wirklich zufrieden, weil es mir das Ganze wirklich einfacher macht. Ja. Also es ist nie einfach, irgendwas zu vereinbaren, aber wenn der Arbeitgeber dann da so mitspielt, dann ist es natürlich einfacher, als wenn man einen Arbeitgeber hat. Das war eben der vorherige Arbeitgeber, der hatte relativ starre Arbeitszeitmodelle. Der hatte da auch relativ klare Vorgaben, aber diese Vorgaben haben nicht unbedingt zum Beispiel mit den Kita-Öffnungszeiten übereingestimmt und das ist dann einfach
schwer, alles unter einen Hut zu bringen. Ja. Warum ich das so wichtig finde, ist, weil du mit der extremen Ausprägung wahrscheinlich ein Einzelfall bist, oder hoffe ich zumindest, aber 3/4 aller Eltern sagen, dass ihnen die Familienfreundlichkeit des Arbeitgebers so wichtig ist, dass sie dafür sogar den Arbeitgeber wechseln würden. Also noch viel wichtiger als eben zum Beispiel die Aussage über das Gehalt. Und ich glaube, das ist wichtig, das auch einfach mal zu wissen. Und deswegen finde ich spannend, dass du es erzählst und wir das so hören können.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich wichtig als Eltern, dass man da Flexibilität hat und dass man da einfach, oder dass auch mal ein Auge zugedrückt wird. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma die Möglichkeit eines Eltern-Kind-Büros.
Oh, das ist toll, das haben auch nur ganz wenige.
Genau, dass also, wenn Not am Mann ist, dürfte ich das Kind mit zur Arbeit nehmen. Und dann ist auch ganz klar kommuniziert worden, wir wissen, dass wenn sie das Kind mitbringen und sie für das Kind auch noch verantwortlich sind, dass sie nicht 100% Leistung bringen können, wie sie es normalerweise bringen würden.
Mhm.
Also da denke ich, habe ich diesmal schon wirklich guten Arbeitgeber.
Ja, die ich aktiv gesucht.
Ne? Genau, also, und ich hatte das Kind tatsächlich auch schon einen Tag mit im Büro.
Mhm.
War für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Brauche ich auch jetzt nicht unbedingt nochmal, aber es war einfach in dem Moment, ja, die beste Lösung, die wir uns irgendwie überlegen konnten in den Sommerferien, als die Kita zu hatte und die Schule zu hatte. Und ja, war kein Problem, also von daher war eine gute Sache.
Ja, und trotzdem finde ich es auch wichtig, nochmal zu wissen, manche Arbeitgeber, und auch da gibt es eben einige Unternehmen, wir sehen Eltern schon irgendwie noch immer so als Arbeitnehmer zweiter Klasse. Und wenn euch das auch so geht bei eurem Arbeitgeber, dann finde ich es schön von dir eben das positive Signal zu bekommen, dass es sich lohnt, sich nach jemandem umzugucken, nach einem Arbeitgeber, der wirklich aktiv Familienfreundlichkeit in den Fokus stellt. Ja. Was sind denn, wenn du jetzt abseits von deiner aktuellen Position und den Geschichten, die du so ein bisschen erzählt hast, wenn du jetzt mit einer guten Freundin sprichst oder deinem jüngeren Ich, Was wären so die Tipps in Richtung Vereinbarkeit, die du jemandem gibst oder selbst gerne bekommen hättest?
Ja, was habe ich jetzt schon festgestellt? Also ich habe ein gewisses Kontingent an Jahresurlaub und die Schließtage von Schule und Kita übersteigen das um ein Vielfaches. Hm.
Jetzt habe ich das Doppelte, glaube ich.
Ja, jetzt habe ich das Kind in der Schule und in der Kita. Und diese Schließtage sind natürlich nie parallel. Mhm. Und von daher, glaube ich, würde ich einem jüngeren Ich, was das betrifft, vielleicht vorschlagen, tatsächlich sich einen Job zu suchen, der dann auch alle Ferien einfach frei hat. Also Lehrer zum Beispiel. Wobei ich habe jetzt heute wieder mitbekommen, mein Sohn ist jetzt in der ersten Klasse, ich möchte auch kein Lehrer sein. Mhm. Also, ja.
Aber vielleicht dann, wenn es nicht möglich ist, selbst so viel Urlaub zu haben, zumindest sich ein Netzwerk aufzubauen, in dem Leute sind, die eben auch mal vielleicht eine Woche auf ein Kind durchaus gerne mal aufpassen. Tanten, Onkels, Omas, Opas und so. Weil es eben so viele Tage gibt, die abzudecken
sind. Ja, das stimmt. Mit den Großeltern, das ist ja immer eine ganz gute Sache. Da muss ich sagen, meine Mutter hilft wirklich auch viel. Die arbeitet aber selber auch noch.
Ja, häufiges also, Thema.
Da muss ich sagen, als wir in diese ganze Kinderplanung gegangen sind, war mir das irgendwie nicht so klar, wie schwierig das tatsächlich ist, diese Kinder auch abzugeben. Also nicht von meiner Seite aus, sondern einfach die Leute zu haben, zu denen man die Kinder auch ruhigen Gewissens abgeben kann.
Ja.
Und die dann auch Zeit haben, wenn ich die Zeit benötige. Und ja, das ist natürlich auch eine Riesenverantwortung, die man da abgibt. Und in dem Moment, wo es dann zum Beispiel um Regelmäßigkeiten geht, bestimme ich mit meinen Wünschen über die Freizeit von anderen Menschen. Ja. Und ich muss mich auch auf die verlassen können. Und in dem Moment, wenn ich sage, wir wollen jetzt irgendeine Veranstaltung regelmäßig besuchen, ich möchte gerne, dass du jeden Montagabend von 20 bis 22 Uhr auf meine Kinder aufpasst, ist das ein Riesenschritt. Und wenn man Glück hat, hat man Großeltern oder Freunde oder Familie, Geschwister, wie auch immer, die das gerne machen. Aber das hat ja auch nicht jeder. Also in dem Moment, wo ich von meiner Familie wegziehe oder die Familie zieht weg, also in dem Moment, wo man einfach räumlich getrennt ist, funktioniert das so auch schon nicht mehr.
Ja.
Jetzt habe ich das Glück, dass ich tatsächlich im Ort neben meiner Mutter wohne. Also die räumliche Distanz ist in dem Sinne nicht so gegeben. Und wir haben tatsächlich auch ein Bonus-Großelternpaar.
Auch was Besonderes.
Sehr gut mitmachen bei der ganzen Sache. Wobei ich finde, was auch viele Leute dann irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm haben, also die Großeltern, das ist ja schon eine Generation über uns. Und die sind halt auch nicht mehr besonders, was heißt nicht mehr besonders jung? Die werden auch älter. Also unsere Bonus-Oma ist in den Sommerferien mit dem Fahrrad gestürzt und hat seitdem Probleme mit dem gebrochenen Unterschenkel. Und der verheilt, ja, aber es ist halt alles langsam und der Weg ist lang. Und damit ist die quasi seit den Sommerferien ausgefallen und das sind alles Sachen, die plant man natürlich nicht mit ein.
Ja.
Und das sind aber Sachen, die werden ja tendenziell eher zunehmen, dass bei den Großeltern durch Krankheit oder durch einen Unfall Ausfälle aufkommen.
Ja.
Ja.
Ja, das ist wirklich was gar nicht so leicht zu managen ist. Von dir habe ich auch gelernt, und da hast du mich auch schon ein paar Mal unterstützt, dass es gut klappt, wenn Mütter sich untereinander helfen. Also wenn ich zum Beispiel alleine bin mit den Kindern, treffen wir uns auch mal an einem Indoor-Spielplatz, auch wenn das ein bisschen die Hölle auf Erden ist für Eltern, aber da es für die Kinder so toll ist,
wenn ist man dann, es wieder halb so schlimm.
Genau, geht's wieder. Und dann einfach zu wissen, dass noch ein zweites Elternpaar da ist, um mal so im Notfall mit einzugreifen, das kann eben auch schon eine riesige Hilfestellung sein, finde ich.
Ja, und ich habe auch festgestellt, es ist auch wichtig, dann die Leute um sich zu sammeln, die relativ ähnlich ticken. Also ich habe mit dem älteren Kind habe ich ganz viele Veranstaltungen besucht, die man so macht, weil das war auch wieder, da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die Gesellschaft das von mir erwartet, dass ich ganz viel mit meinem Sohn unternehme und ich war beim Babyschwimmen, ich war bei der Babymassage, ich war in der Krabbelgruppe, ich war beim Kinderturnen, ich habe ganz viele Sachen gemacht. Und ich habe ganz viele Leute kennengelernt und da waren auch ganz viele Leute bei, wo ich einfach gemerkt habe, die sind nicht auf meiner Wellenlänge. Und das ist auch sowas, das stresst dann eigentlich nur, weil man irgendwie feststellt, irgendwie die Erwartungen sind nicht gleich oder man fängt an, sich dann zu vergleichen und stellt fest, irgendwie ja, aus deren Sicht schneide ich immer schlecht ab. Das will man ja auch nicht. Deswegen ist es wichtig, sich dann Leute zu suchen, mit denen es ähnlich ist, mit denen es gut klappt, dass man da den Austausch hat. Und ich finde auch immer wichtig, den ehrlichen Austausch. Also, ja, Elternsein ist anstrengend und das kann man auch mal sagen. Mhm. Und ich finde, das ist immer, ja, man muss das nicht immer durch die rosa-rote Brille sehen und muss das auch nicht schönreden. Es ist einfach anstrengend.
Ja, deswegen mag ich den Begriff Care-Arbeit. Auch wenn es blöd ist, dass es den nur auf Englisch so vernünftig gibt, weil wer sagt schon Sorgearbeit?
Ja.
Aber einfach klarzumachen, das ist Arbeit, auch wenn sie nicht bezahlt ist, sorgt, finde ich, für diesen ersten Schritt der etwas größeren Akzeptanz. Denn nur aufgrund einer so großen Anzahl an Leuten, die Care-Arbeit leisten, können ja andere Leute überhaupt so viel Erwerbsarbeiten.
Ja, und ich finde, das ist auch ein Punkt, der jetzt gerade sehr viel irgendwie nochmal durch die sozialen Medien aufgepusht wird. Aber den finde ich total wichtig und der, ja, das bringt mich auch eigentlich immer wieder nochmal zum Nachdenken und zum Überdenken. Und ja, es ist, regt mich einfach zum Nachdenken an und ja.
Jetzt war einer deiner entscheidenden Tipps ja auch, sich von den Erwartungen anderer so ein bisschen frei zu machen. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie dir das gelungen ist? Also wann hast du gemerkt, dass diese Erwartungen prägen und wie hast du dich davon dann befreit?
Das war auf jeden Fall ein ziemlich schwieriger Schritt. Und man muss ja auch erstmal ja, irgendwie auf das Problem aufmerksam werden. Also ich habe mich die ganze Zeit irgendwie schlecht gefühlt und ich hatte immer das Gefühl, ich werde halt den Erwartungen von anderen Leuten nicht gerecht. Und es klingt aber auch immer so abstrakt, die anderen Leute. Wer sind denn die anderen Leute? Mhm. Wer ist denn die Gesellschaft? Ja, aber einfach auf diesen Sachen, auf Social Media zum Beispiel, da gibt es so viele, ja, von Müttern, die irgendwelche Blogs oder Podcasts machen und bei denen ist alles irgendwie immer so Friede, Freude, Eierkuchen und es sieht immer so einfach aus. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das bei mir nicht so einfach? Warum fällt mir das nicht so leicht? Warum habe ich das Gefühl, dass ich morgens schon aufstehe und habe irgendwie eine Kette mit Blei um den Hals? Und ja, dann habe ich erstmal drüber nachgedacht, was ist jetzt überhaupt mein Problem? Woran liegt das? Und ja, das Ganze hat jetzt schlussendlich fast 2 Jahre gedauert, mir über dieses Problem bewusst zu werden und dann zu entscheiden, ich möchte das so nicht mehr machen.
Mhm.
Und ja, es sind aber im Prinzip auch, es sind ja immer die kleinen Schritte, die Veränderung bringen. Also ich habe jetzt nicht unser komplettes Familienleben auf links gedreht.
Mhm.
Ich habe einfach dann überlegt, was für Sachen gibt es, was für Punkte gibt es, wo ich irgendwie ja, denke, dass irgendwie Erwartungshaltung an uns herangetragen wird und können wir das so erfüllen? Möchten wir das so erfüllen? Und wenn nicht, was machen wir anders und was für Auswirkungen hat das? Und meistens hat sich jetzt rausgestellt, es sind kleine Sachen, die wir ändern und die Auswirkung ist, es geht uns damit irgendwie besser und es stört aber auch keinen.
Ja, aber oder für selbst, euch bringt es richtig was.
Ne? Oder selbst wenn es andere Leute stört, dann ist das nicht mein Problem.
Ja.
Weil ich habe das ja für uns so gelöst, dass es für uns besser ist als vorher. Mhm.
Ja, es gibt immer irgendjemanden, den es stört. Ich habe hier so eine Karte stehen. Du kannst nicht alle glücklich machen, du bist schließlich kein Kuchen.
Ja.
Schaue ich mir regelmäßig an, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, egal was du machst es auf jeden Fall in den Augen mancher Leute falsch. Dann kannst du es auch gleich so machen, wie du möchtest.
Ja, und es gibt ja, das ist auch wieder, wir müssen auch immer gucken, wie es auf die eigene Situation passt. Und ja, im Zweifelsfall ist von jeder Familie die Situation eben anders als bei der anderen Familie.
Genau, ja. Deswegen sind diese Vielfalt an Vorbildern und darüber zu sprechen, wie die eine Familie macht, die andere Familie und so, das ist so wichtig, finde ich.
Genau, also man kann nicht alle über einen Kamm scheren und es gibt so viele Individuen, die da irgendwie auch mit reinspielen. Und Thema Schulweg zum Beispiel, natürlich fände ich es gut, wenn mein Sohn zu Fuß zur Schule geht, dann hat er noch ein bisschen Bewegung, dann hat er frische Luft. Das Problem ist aber, dass er ein Morgenmuffel ist und nicht aus dem Bett kommt.
Mhm.
Deswegen sind wir alle morgens immer schon ein bisschen gestresst. Dann haben wir das zweite Kind, was zur Kita gebracht werden muss. Die Kita und die Schule sind aber in 2 komplett unterschiedliche Richtungen. Also diese beiden Institutionen sind einfach maximal weit voneinander entfernt. Wir wohnen genau in der Mitte. Und dementsprechend habe ich irgendwann überlegt, dass es natürlich schön wäre, wenn das Kind morgens zu Fuß geht und Bewegung und frische Luft hat, aber es einfach mit unserem Familienalltag morgens nicht so organisiert werden kann. Und deswegen wird das Kind jetzt mit dem Auto dahin gefahren. So, da können sich jetzt Leute irgendwie drüber aufregen und ist mir egal. es klappt bei uns in unserer Situation jetzt gerade im Winter mit dem Kind, was ganz jung ist und in die erste Klasse geht, klappt es besser, wenn er mit dem Auto gebracht wird. Ende.
Und es sehen dann ja auch alle immer nur diesen kleinen Ausschnitt, wie viel ihr sonst draußen seid und was ihr sonst noch so macht. Das sehen sie nicht und trauen sich trotzdem häufig zu, dann darüber ein Urteil zu fällen.
Genau, das finde ich ist eigentlich auch das Schlimmste an der Sache, dass man dann verurteilt wird für Sachen, wo die Leute den Hintergrund nicht so kennen.
Mhm. Und du siehst ja immer nur so einen Ausschnitt.
Genau, du siehst immer nur diesen einen Moment, du hast immer nur die Momentaufnahme und wirst dann für irgendwas verurteilt und...
Ja. Sehr schön, auch dass du das so teilst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch mal so ein bisschen Erwartungsdruck runterzuschrauben und vielleicht auch alle so ein bisschen zu ermutigen, selbst gerne mal Leute auch einzuladen, wenn nicht aufgeräumt ist, eben ganz offensiv zu sagen, ich backe nicht, sondern ich mache dies und jenes, ist doch sowieso viel leckerer oder bringt dies und jenes, um so diesen Gesamtdruck ein bisschen zu reduzieren. Das, glaube ich, tut eigentlich allen gut.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe letztes Wochenende etwas zum allerersten Mal gemacht. Da habe ich nämlich eine völlig fremde Mutter im Schwimmbad angesprochen. Und zwar haben wir uns zeitgleich umgezogen nach dem Schwimmen. Also ich habe sie quasi nur gehört, weil jeder mit den Kindern in einer eigenen Kabine war. Und sie hatte einfach genau dasselbe Problem wie ich. Ich hörte also die ganze Zeit nur, jetzt setz dich nicht auf den Boden, da ist es nass. Ich habe dich doch gerade abgetrocknet. Nein, du musst erst die Socken anziehen und dann erst die Schuhe. Lass bitte die Tür zu. Ich habe dir doch gesagt, ich ziehe mich noch um. Und es war einfach 1:1, wie es genau auf der anderen Seite der Wand bei mir in dieser Kabine ausgesehen hat. Mhm. Und als wir uns dann vorne in diesem Vorflur getroffen haben, habe ich gesagt, ich glaube, sie hatten gerade die Kabine neben mir und ich konnte das so fühlen, was sie da machen, weil es bei uns genau gleich war. Mhm. Fühlen Sie sich bitte nicht schlecht deswegen, es ist hier überall so.
Ja.
Und das war in dem Moment einfach so, es hat sich richtig angefühlt, dass ja auch mal einer fremden Person einfach offen zu sagen, dass es bei allen Müttern so ist und dass sie sich damit nicht schlecht fühlen muss. Und ja.
Richtig schön. Richtig schön.
Das hat mir auch irgendwie gut getan, so quasi diese, ja, Mutterverbindung herzustellen. Naja,
das ist tatsächlich häufig so, dass wir uns selbst gut fühlen, wenn wir geben. Deswegen ist ja jemandem was schenken auch so ein schönes Gefühl. Auch wenn die allermeisten Leute eigentlich nicht noch eine Krawatte brauchen. Aber es ist so ein schönes Gefühl, irgendwas zu geben. Und dann aber eben Worte zu geben, Ermutigungen, manchmal auch ein Lächeln. Schon viel. Also ich nehme das mit dem Kompliment mit. Ich versuche immer so ein Lächeln zumindest da zu lassen, aber wirklich mal auszusprechen, du machst das fantastisch.
Das, ja, oder auch einfach dieses zu signalisieren, du bist nicht alleine.
Ja.
Und ja, man ist da, das wissen wir auch wieder alles, es ist eine Stresssituation. Du bist mit den Kindern im Schwimmbad und dann musst du dich nachher umziehen. So, und
die sind dann schon platt und
dann wahrscheinlich müssen die abgetrocknet Hunger. Werden. Genau, Hunger, dann ist es da ja immer, da ist ja immer so eine unglaublich hohe Luftfeuchtigkeit, ja, ja. Dann kriegen die sich nicht alleine angezogen und dann wollen sie die Tür schon mal aufmachen, während man da selber noch splitterfasernackt steht, weil man ja erst das Kind angezogen hat. Also, ja, es ist eine Stresssituation und genau das ist der Punkt, dann da drin cool zu bleiben. Natürlich kann ich da ganz cool sagen, warte doch bitte, lass doch die Tür zu. Aber meine Kinder machen dann halt auch gerne im 7., 8., 9. Versuch immer nochmal die Tür auf. Und nach dem 7., 8., 9. Versuch bin ich dann auch nicht mehr so cool, wie ich das gerne wäre.
Ja.
Weil es mich stresst.
Ja, kann ich sehr nachvollziehen. Ich brülle viel mehr, als ich mir vornehme. Ich habe mir eigentlich mal vorgenommen, nicht mehr so viel rumzubrüllen. Aber ich schaffe keinen Tag, ohne hier einmal durchs Haus zu brüllen. Es reicht. Also, oder fast keinen Tag. Ich will mich auch nicht ganz schlecht machen. Aber es ist einfach, irgendwann weiß man auch, oder weiß ich zumindest auch nicht mehr, was ich sagen soll.
Ja.
Ja. Jetzt haben wir über das ganze Thema Flexibilität gesprochen, wie wichtig das ist, das zusammenzukriegen. Wir haben tolle Tipps von dir gehört. Also ich finde das ganze Thema innere Arbeit, indem man die Erwartungshaltung klärt, wichtig, sich ein stabiles Netz aufzubauen, auch unter Müttern zu gucken, wie man sich unterstützen kann. Diesen Lebenshack in Richtung einfach mal was Nettes sagen, nehme ich mir auf jeden Fall auch mit. Aber mich interessiert auch noch so ein bisschen, wie du konkret dein Arbeitsmodell lebst. Also wie viele Stunden hast du schon mal gearbeitet? Wie organisierst du dein Leben außenrum? Also was war ist gut an den Arbeitsmodellen, die du schon mal gemacht hast und was weniger gut?
Also im Moment arbeite ich 24 Stunden die Woche, verteilt auf 4 Tage. Das heißt, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag arbeite ich jeweils 6 Stunden. Und mittwochs habe ich frei. Und das ist etwas, was ich wirklich, ja, jetzt mittlerweile wirklich zu schätzen weiß, weil es einfach gut tut, diesen freien Tag für sich selbst zu haben. Mhm. Einfach um, also wenn ich es machen kann, schlafe ich zum Beispiel einfach wirklich gerne aus. Mhm. Ja, und dann starte ich ganz in Ruhe in den Tag oder ich verabrede mich zum Mittagessen, zum Frühstücken mit anderen Freunden, die dann auch Zeit haben. Oder ich mache zum Beispiel mal einen Wellness-Tag mit Freundinnen. Mhm. Und es ist für mich einfach wichtig, diesen Tag zu haben, der nur für mich ist.
Ja.
Weil es ist, oder es gibt ja auch ganz viele Termine, die man irgendwie so dann noch unterkriegen muss für sich selbst, was immer super schwierig ist, die Kinder damit hinzunehmen. Ja. Also ich kann keinen Termin beim Zahnarzt für eine professionelle Zahnreinigung machen, wenn ich die Kinder dabei habe.
Ich mache das zwar, aber ich nehme dann auch meinen Mann mit und ich kann es nicht empfehlen. Ja. Ja. Es ist echt blöd, wenn man zu viert bei der Zahnreinigung sitzt.
Hm. Ja. Also das sind so Sachen, dieses Ganze, was ich sag mal ja an Care-Arbeit für mich selbst, das mache ich dann an meinem freien Tag.
Ja.
Und da habe ich mir jetzt auch abgewöhnt, irgendwie ein schlechtes Gewissen für zu haben. Also es gibt dann natürlich auch Leute, die sagen, ja, 60%, das ist ja total einfach. Und dann gehst du jetzt um 2 Uhr nach Hause und chillst erstmal hart. Und das ist natürlich überhaupt nicht so. Mhm. Also ich sage dann immer, ja, 60% arbeiten heißt auch nur 60% Geld bekommen.
Und deine zweite Schicht, nämlich die der Care-Arbeit,
genau, die fängt dann an. Und das ist was, wo ich dann wirklich, also wenn ich da abends um 19 Uhr bei uns das Abendessen vom Tisch räume, dann habe ich ja quasi 12 Stunden Dauerbespaßung irgendwie gehabt, in welcher Form auch immer. Teilweise bezahlt, teilweise unbezahlt. Und ja. Das schlaucht.
Lange
und deswegen brauche ich meinen freien Tag. Und deswegen brauche ich da auch kein schlechtes Gewissen für haben.
Ja, genau. Self-Care ist unglaublich wichtig, denn es hat ja niemand was davon, weder der Partner noch die Kinder, auch nicht der Arbeitgeber, wenn man sich auf der letzten Rille zu den Tätigkeiten schleppt. Richtig. Und dann eben auch dünnhäutig wird und nicht mehr so gut regulieren kann. Wir hatten es ja gerade von der Co-Regulation. Wenn du dann nicht auch noch Zeit hast, dich selbst zu regenerieren, wo soll die Energie herkommen, die du dann übertragen sollst?
Ja, und da kommt auch dann irgendwann ganz viel Unzufriedenheit hoch. Also ich habe das Gefühl, dass, also meine Freizeit ist ja einfach schon so unglaublich begrenzt. Und ja, da muss man einfach wirklich schauen, wo man auch mit sich selber bleibt. Und da muss man schauen, wie man seine eigenen Hobbys oder Verabredungen irgendwie noch da irgendwie in diesen Tag mit reinquetscht. Und das ist irgendwie schwierig.
Kann ich sehr nachvollziehen.
Und deswegen ist es eigentlich auch unglaublich wichtig, dann die befreundeten Mütter zu haben, dass wenn man dann schon quasi die ganze Woche mit Playdates und Kindersport und keine Ahnung was für Veranstaltungen zwangsläufig verbringt, dass man dann da wenigstens mit Leuten ist, die man ganz okay findet.
Ja.
Also, wo man dann auch gerne mit hingeht. Und da habe ich aber auch das ganz große Glück, dass eigentlich alle Mütter von den Kindern, mit denen meine Kinder gerne spielen, sind ganz tolle Frauen. Mit denen ich gerne Zeit verbringe.
Ja, das ist wirklich schön. Ja, danke dir. Mich interessiert noch eine letzte Sache. Und zwar finde ich es unglaublich wichtig, dass Führungskräfte gut reagieren, zum Beispiel auf sowas wie die Nachricht, ich bin schwanger, oder eben auch auf die Nachricht, ich bin hier vom Fahrrad gefallen. Davon hatten wir es ja eben. Mich würde interessieren, wie das bei dir lief. Hast du da gute Erfahrungen gemacht und wie hättest du es dir anders gewünscht?
Also tatsächlich war die Reaktion meiner Vorgesetzten eher neutral. Und beim ersten Kind war es sogar so, dass ich die Idee hatte, es meinem Vorgesetzten, also wie man das natürlich am besten macht, man informiert erst seinen Vorgesetzten. Und in der Zeit, wo ich dann mit dem Fahrstuhl wieder runtergefahren bin, hat der aber schon meine Kollegin angerufen. Der hatte ich das aber noch nicht gesagt.
Ja.
Und dann geht also die Fahrstuhltür auf und ich steige aus und sie guckt mich an und sagt, ich weiß schon Bescheid. Und das war natürlich so der Moment, ja.
Wirklich nicht gut gelaufen.
Das war nicht gut gelaufen und ja, es gibt einfach Sachen, die erzählt man lieber selber. Vielleicht auch in einem etwas anderen Rahmen und ja. Aber dafür wusste ich dann beim zweiten Kind, dass ich es erst den Kollegen sage und dann dem Vorgesetzten.
Ja.
Ja, habe ich dann auch so gemacht.
Naja, ich finde das irgendwie schön, da mal so drüber nachzudenken, weil ich glaube, das sind die Situationen, auf die eine gewisse Vorbereitung einfach nötig ist, denn sie kommen dann ja doch irgendwie plötzlich und sich dann nicht irgendwie erwischen zu lassen mit der Sorge, was passiert mit der Arbeit oder so, sondern wirklich einfach erstmal auf den Menschen zu gucken und auf das schöne Ereignis. Das ist einfach unglaublich
wichtig. Ja, also das kam schon zu kurz, kann ich sagen.
Mhm.
Ja.
Und hat mit dir was gemacht, ne? Du bist nicht mehr bei dem Arbeitgeber. Deswegen hier die klare Empfehlung, das anders zu tun.
Ja.
Ja, Susanne, ich habe dich schon ganz viele Dinge gefragt. Wir haben ja auch schon über das Thema Vorbilder gesprochen, wir haben über Führungstipps gesprochen. Können dir denn die Hörer des Podcasts mit irgendwas helfen?
Also ich finde es immer ganz schön, wenn man ein Zeichen bekommt, dass man nicht alleine ist.
Mhm.
Also von daher, wenn sich jetzt hier irgendjemand wiedergefunden hat, ja, gerne das auch so kommunizieren in irgendeiner Form.
Genau, zum Beispiel dann unter den Social Media Posts zu dieser Folge. Einfach mal teilen, ne? Das Gefühl verbreiten, ihr seid nicht alleine.
Ja.
Es geht vielen Leuten so.
Genau. Dass man sich nicht alleine schlecht fühlt, sondern gemeinsam dann schlecht fühlen kann. Oder natürlich im besten Fall gemeinsam nicht schlecht fühlen muss.
Ja, um eben die gesamten Erwartungshaltungen zu senken, die Solidarität zu erhöhen.
Ja.
Mal was Nettes zu sagen, sich das als Impuls für den Tag mitzunehmen. Sehr schön. Dann kommen wir zu meinem Lieblingsspiel, dem Phrasenverdrescher. Wir haben uns auch jetzt ja schon an der einen oder anderen Stelle mal irgendwie so eine Phrase zugeworfen. Worum es mir bei dem Spiel geht, ist all diese flapsig mal eben dahingesagten Sätze, die es so rund um das Thema Kinder und Karriere gibt, auseinanderzunehmen in einem Moment, in dem man dann auch nicht spontan sein muss, sondern so dieses, was hätte ich denn eigentlich sagen sollen, mal abzufragen im Podcast. Also vielleicht die Frage an dich, gibt es so Triggerphrasen, Sprüche, die du hörst, wo du dir denkst, ernsthaft, warum sagst du das jetzt?
Auf jeden Fall.
Dann hau mal einen raus, ich würde gerne einen auseinandernehmen.
Das hast du dir doch so ausgesucht.
Das ist ein ganz krasser, ja. Auch häufig, so dieses Thema.
Also ich habe das Gefühl, wenn man sagt, irgendwas läuft nicht so gut, irgendwas stresst mich, ich fühle mich damit nicht gut, dann ist das so die Antwort einfach, ja, hast du dir doch so ausgesucht.
Mhm. Ja.
Und das stimmt natürlich in einem gewissen Rahmen. Ich habe mir das ausgesucht, ich habe bewusst 2 Kinder bekommen, aber ich habe mir halt nicht ausgesucht, dass als das kleine Kind geboren wurde, eine Corona-Pandemie ausgebrochen ist und auf einmal das ganze Sozialleben stillliegt und die Kita geschlossen hat und es keine Angebote für Kinder und Eltern gibt und wir im Prinzip ein Jahr zu Hause gehockt haben.
Ja.
So.
Das ist ein ganz starker Spruch, wo diese Erwartungshaltung der glücklichen Mutter, die erfüllt ist von ihren Kindern, die sich nichts Tolleres vorstellen kann, ganz, ganz, ganz stark drinsteckt und auch weiter transportiert wird, ne, und verstärkt wird.
Genau, und da ist dieses, du musst ja glücklich sein.
Mhm. Ja.
Und ja, also ja, ich habe es mir ausgesucht, natürlich, aber da kommen auch die ganzen Einflüsse von außen, die ich mir erstens nicht ausgesucht habe und ja auch überhaupt nicht beeinflussen kann. Und ja, deswegen finde ich, ist also dieser Spruch, ist unter der Schublade irgendwie.
Absolut. Denn es ist zwar eine aktive Entscheidung, aber die Höhen und Tiefen gibt es trotzdem und die dürfen ihren Raum finden. Ich fände es witzig, jetzt einfach mal so als Vorschlag, dabei zu sagen, sagst du das auch jemandem, der sich über Verluste am Aktienmarkt ärgert? Also einfach mal, da hat sich jemand auch aktiv dafür entschieden, sich Aktien zu kaufen, wohl wissend, dass das positiv und negativ ist. Und trotzdem ärgert sich dieser Mensch über die Verluste und redet auch drüber. Also ich habe das zumindest schon häufig gehört.
Ja.
Da sagt keiner, das hast du dir aber so ausgesucht.
Nee, weil das nicht das Thema ist, auf dem man gerne so rumhackt.
Mhm, genau.
Und weil das jeder ist vielleicht weiß, auch die falsche Zielgruppe, darauf rumzuhacken.
Ja.
Also ich habe immer das Gefühl, so diese Zielgruppe junge Mütter und am besten junge Mütter mit dem ersten Kind ist eine Zielgruppe, auf der man sehr gerne sehr gut rumhackt und denen man quasi auch alles verkaufen kann.
Ja.
Weil man da einfach ganz viel mit der Unwissenheit spielt.
Auch mit
der Unsicherheit, mit dem Emotionschaos, was sich da abspielt.
Ja, und diesen vielen Rollenerwartungen. Also da einfach mal einen Vergleich zu bringen. Es gibt sehr, sehr viele aktive Entscheidungen in unserem Leben, die sowohl Höhen als auch Tiefen haben und die thematisiert werden dürfen. Es muss möglich sein, auch normal über die Höhen und Tiefen der Elternschaft zu sprechen.
Ja.
Sehr guter Spruch. Hast du noch so eine Triggerphrase?
Ja, hatte ich eben schon gesagt. Dieses, ach, du gehst jetzt um 14 Uhr nach Hause und dann chillst du hart.
Ja.
So ist es natürlich nicht.
Ja, da finde ich das mit der zweiten Schicht gut, deswegen habe ich das sofort gesagt.
Genau,
also. Habe ich jetzt gelernt, ne, so.
Ja, oder auch einfach dieses, ja, ich arbeite halt Teilzeit und das heißt, ich habe auch nur ein Teilzeitgehalt.
Mhm.
Und das ist natürlich auch etwas, ich, die eigentlich gerne sehr selbstständig und gerne auch sehr unabhängig von meinem Mann ist, das tut schon weh zu sehen, was auf meinem Konto landet für die Arbeit, die ich leiste. Mhm. Und zu wissen, wie viel Arbeit ich noch leiste, für die ich kein Geld kriege.
Ja.
Und das ist auch was, dass eben dieses ganze Thema Muttersein und Care-Arbeit, dass das einfach ja nicht als Arbeit angesehen wird.
Ja,
aber es ist sehr viel Arbeit.
Deswegen finde ich dieses, ich gehe jetzt los zur zweiten Schicht gut und auch diesen Begriff der Care-Arbeit. Wer ein LinkedIn-Profil hat, kann zum Beispiel auch gut seine Elternzeiten bei Unpaid Care Work registrieren. Eine Initiative von Franziska Büschelsberger und Katrin Fuchs. Da wird einfach mal ein bisschen klar, wie viele Leute das eigentlich betrifft und wie groß dieses Thema Unpaid Care Work ist. Also wirklich wichtig, ja, auch mal flapsig zurückzuantworten.
Und wie du auch schon gesagt hast, im Prinzip in einer Zweierbeziehung ist es meistens so, dass der eine nur so arbeiten kann, wie er das tut, weil der andere es eben nicht tut.
Mhm. Ja, das ist das Modell von Greedy Work, um das vielleicht ganz kurz zu erklären. Gerade die wirklich hoch angesehenen und auch hoch bezahlten Positionen, Chirurg, Manager in einem DAX-Konzern, die sind unglaublich greedy nach der Forschung von Claudia Goldin, die da einen Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen hat. Das heißt, sie sind sehr ausufernd, was den Einsatz an Zeit und an Ort und so weiter angeht. Und je gieriger die eine Arbeit ist, desto größer muss die Flexibilität auf der anderen Seite sein, all diese Ausfälle aufzufangen. Und deswegen ist es auch eigentlich ein echtes Grundproblem in der Konstruktion, dass die besonders gierigen Jobs diejenigen sind mit dem hohen Prestige und dem hohen Gehalt. Denn die ermöglicht, also dass es überhaupt so geht, geht ja immer nur, genau wie du sagst, weil jemand anders zurücksteckt. Genau. Ja. Vielleicht sollten diese Jobs einfach nicht greedy sein.
Tja, das ist, glaube ich, noch ein anderer Ansatz.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall ein Ideal, wo wir noch lange, lange, lange dran arbeiten werden. Aber zumindest mal drüber nachzudenken, ist es schon wert.
Ja.
Hast du noch eine dritte Triggerphase?
Aus dem Stegreif? Nee, tatsächlich nicht. Das sind meine beiden Totschläger-Argumente, die ich quasi immer höre.
Ja, habe ich auch schon oft gehört. Bin froh, dass wir sie auseinandergenommen haben. Ich hoffe, da ist was dabei, was sich jemand mitnehmen kann, wenn er sowas hört oder sie sowas hört. Ja, dann würde mich noch interessieren, wir haben über Podcasts gesprochen, über Bücher, dass du viel liest. Ich bin so ein kleiner Empfehlungs-Junkie und versuche immer noch mal irgendwo was mitzunehmen. Hast du vielleicht irgendwas, wo du für dich eine Inspiration draus ziehen konntest, was auch immer, Buch, Blog, auch Gespräch, was du unseren Hörern noch empfehlen kannst?
Also ich habe ganz viele Sachen gelesen und habe da immer ganz viel Input mitbekommen. Und ich glaube, da muss man einfach für sich entscheiden, ist das was, was wir bei uns umsetzen können? Ja, nein. Können wir es vielleicht ein bisschen abwandeln? Passt es einfach zu uns?
Hm.
Und ich habe zum Beispiel, das ist jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen länger her, ein Buch gelesen zum Thema Töpfchentraining.
Mhm.
Und das war mit so einem System, wie man das am besten angeht, was in unserer Familie wunderbar gepasst hat. Und mit dem ersten Kind hat das ganz toll funktioniert und wir hatten das total zackig irgendwie alle drin. Und dann habe ich das ganz vielen Leuten weiterempfohlen, ich glaube, dir auch.
Ja, ja, ich habe das auch angewendet.
Um dann festzustellen, dass das bei ganz vielen Leuten auch nicht so funktioniert. Dass die vielleicht einen zweiten Anlauf brauchen oder einen dritten Anlauf oder es dann doch irgendwie gecancelt haben. Und dann kam irgendwann das zweite Kind von uns in diese Phase und wir haben das genauso gemacht und haben festgestellt, auch mit dem Kind hat es irgendwie nicht so geklappt, wie wir uns das gedacht haben.
Ja.
Also,
das ist auch eher ein Plädoyer dafür, dass es nicht die eine Sache gibt, wo man für alle
genau, man kann nicht alle über einen Kamm scheren und ich habe zwei Kinder und die sind wie Tag und Nacht und bei dem einen Kind hat es geklappt und bei dem anderen nicht und bei anderen Familien hat es geklappt, bei anderen nicht, bei anderen hat es erst im zweiten, dritten Anlauf funktioniert. Ja, das Buch fand ich trotzdem gut.
Ja,
also ist das schön kompakt. Und aber was mir besonders gut an dem Buch gefallen hat, war also sinngemäß quasi schon die Einleitung, wo drin stand, sie haben das so und so gemacht und es fühlte sich irgendwie komisch an und sie haben sich gefragt, warum eigentlich?
Hm.
Das kann ich Ihnen jetzt sagen, warum sich das komisch angefühlt hat. Und das war so, das war genau das, wie es in dem Moment bei mir im Leben war, dass ich nämlich gedacht habe, wie wollen wir das angehen? Ich gucke einfach mal, wie macht meine Mutter das? Und habe dann festgestellt, das ist irgendwie komisch.
Hm.
Also ich kann nicht genau sagen, was mich genau daran stört, aber irgendwie fühlt sich nicht richtig an.
Hm.
So, und dass dann dieses Buch quasi in den ersten drei Sätzen mir da so aus der Seele spricht, das fand ich sehr sympathisch.
Ja, also ich mochte es auch. Wir packen es mal in die Shownotes. Denn was ich auch feststelle, ist, zu dem Thema gibt es erstaunlich wenig so an Material. Also rund um Erziehung und Trotzphasen bzw. Autonomiephasen und all diese Themen sind die Bücherregale ja voll und es gibt Blogs noch und nöcher. Aber so bei den speziellen Themen, bei denen man im Gespräch feststellt, Mensch, das betrifft alle Eltern und da haben alle so viel Zeit und so viel Nerven, die sie da reinstecken, da gibt es manchmal erstaunlich wenig.
Ja,
deswegen, schöne Empfehlung. Am besten das machen, was für einen selbst passt.
Ja, oder vielleicht auch ein bisschen modifizieren, dass es dann eben auf einen selbst passt. Also, ja, deswegen, also ich finde das immer ganz gut, sich sehr viel Infos zu beschaffen und dann zu überlegen, was kann ich daraus mitnehmen? Ich muss ja auch nicht alles mitnehmen. Also es gibt auch viele Sachen, wo ich mir denke, was ist das denn? Das ist irgendwie komisch, das möchte ich auch nicht machen. So.
Ja, aber im Grunde wie so ein Trüffelschweinchen, immer auf der Suche zu bleiben, denn wenn man was Gutes findet, hilft es. Aber für sich jeweils zu bewerten, ist es ein Trüffel oder ist das vielleicht doch eher ein Steinchen, das ich da liegen lasse?
Ich mache das dann ganz oft so, dass wenn ich irgendwie denke, oh, das ist jetzt eine coole Sache, was ich gehört habe, dass ich das mit meinem Mann bespreche und sage, du, pass auf, ich habe das und das gelesen oder gesehen oder gehört. Ich fand den Ansatz jetzt ganz gut und ich finde auch die Begründung ganz gut. Also für mich muss immer die Begründung dazu stimmig sein. Und wenn ich jetzt irgendwie was höre und denke mir schon so, hä, warum ist das so? Und dann ist die Begründung auch noch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das ist immer schlecht. Aber wenn da eine gute Begründung bei ist, dann nehme ich mir das auch gerne an.
Ja, das klingt wirklich sehr sinnvoll. Dann, Susanne, dir vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Erfahrungen geteilt hast, so viele Tipps hattest. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Folgt gerne dem Podcast Work-Life Rebels. Und bis bald zur nächsten Episode. Tschüss!
Tschüss!